herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Upper Room. Wir sind eine junge Gemeindegründung aus Hamburg-Altona mit großen Träumen für den Norden Deutschlands. Unsere Predigten aus dem Gemeindealltag sollen dich inspirieren und dir Lust machen, noch tiefer mit Jesus in Beziehung zu treten. Wenn du mehr über uns erfahren willst, abonniere unser Newsletter oder schreib uns einfach über unser Kontaktformular. Beides findest du in der Beschreibung. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei der heutigen Folge.
Schön, euch alle zu sehen. Auch nochmal guten Morgen von meiner Seite. Und ja, liebe Gäste, auch schön, dass ihr da seid. Cool. Freue mich, euch kennenzulernen. Und yes, wir wollen euch im Zoom möchte ich auch begrüßen. Heute sind ein paar im Zoom. Ist auch cool. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wegen Krankheit, gute Besserung an dieser Stelle. Und ich möchte gerne weitermachen diesen Sonntag und zwar mit diesem ganzen Thema, was Monika Flach im November mit reingeschmissen hat. Ich möchte diesen Ball weiter aufgreifen, weiter spielen. Und zwar sprach sie von der Frage oder sprach sie von diesem Thema, hast du eine Ich-Du-Beziehung mit Jesus oder hast du eine Ich-Es-Beziehung zu Jesus? Ja, kennst du ihn persönlich, ich, du, oder weißt du viel über ihn und bist vielleicht bewegt von seinem Leben und hast das irgendwie in deiner Ratio drin und kannst es vielleicht auch wiedergeben und so weiter, aber hast nicht diese Tiefe, und das haben wir wieder von diesem Thema, diese tiefe persönliche Offenbarung darüber, wer Jesus ist. Und wir haben schon angefangen, darüber nachzudenken, anhand des Beispiels von Maria von Bethanien, wie sie zu Füßen Jesu saß. Und da geht es heute sozusagen weiter. Und dann gucken wir mal, wir haben ja noch genügend Zeit, um in der Apostelgeschichte auch weiterzugehen im nächsten Jahr. Deswegen wollen wir diesem Impuls gerne folgen. Und auch vielleicht so das Jahr auch damit beenden. Und damit, wie man endet, gibt man ja auch immer gleich eine Grundlage dafür, wie es weitergeht ins nächste Jahr. Das ist auch ganz gut. Von daher ist es, denke ich, ein gutes Ende für dieses Jahr und auch ein Gedanke, den man mitnehmen kann in das neue Jahr. Okay, wir lesen aus Matthäus 26. Diese Predigt heißt Verschwenderische Liebe. Und wir lesen aus Matthäus 26 ab Vers 6 und schauen uns an, ja, diesen tiefen Moment der Anbetung der Maria und der tiefe Moment dieser verschwenderischen Liebe zwischen Maria und Jesus. Als nun Jesus in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war, da trat eine Frau zu ihm mit einer alabasternen Flasche voll kostbaren Salböls und goss es auf sein Haupt, während er zu Tisch saß. Als das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung? Man hätte dieses Salböl doch teuer verkaufen und den Armen geben können. Als es aber Jesus bemerkte, sprach er zu ihnen, warum bekümmert ihr diese Frau? Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Damit, dass sie dieses Salböl auf meinen Leib goss, hat sie mich zum Begräbnis bereitet. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird, in der ganzen Welt, da wird man von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Und Herr, ich bete darum, dass du heute zu uns redest, Herr, zu jedem Einzelnen, da wo er es oder sie es gerade braucht. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du uns als Gemeinde zubereiten möchtest, Herr. Herr, und dein Leib insgesamt zubereiten möchtest. Herr, dazu dich zu lieben, Herr, und wirklich aus dieser Beziehung der Liebe zu dir, der Hingabe zu dir zu leben. Herr, nicht weil wir müssten oder weil wir sollten oder weil es das Richtige ist, sondern Herr, aus Hingabe an dich. Und ich bete, dass du das einbaust in uns, auch heute Morgen. Amen. Okay, ich möchte mit uns einmal nochmal in die Geschichte hineinschauen. Ja, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie auch in den letzten Monaten so ein Flow. Ich möchte mit uns Mutter Teresa anschauen. Ja, wer von euch hat schon mal von Mutter Teresa gehört? Der ein oder andere. Ja, sehr bekannte Persönlichkeit. Genau, Mutter Teresa kommt aus Mazedonien und sie hat mit 12 Jahren bereits so einen Ruf Jesu auf ihrem Leben empfunden. Ich finde es spannend, immer wieder, wenn man in die Geschichte reinschaut und verschiedene Biografien auch liest, ja, wie häufig das ist, dass man merkt, dass Menschen sehr früh einen Ruf auf ihr Leben hatten. Und weißt du, wir bespaßen unsere Kinder, ja, sehr schnell und schicken sie irgendwie weg oder so. Und deswegen uns ist wichtig, dass Kinder auch mit im Lobpreis und der Anbetung mit dabei sind, weil wir nehmen das ernst. Kinder, Zinzendorf hat mit 4 Jahren bewusst sein Leben Jesus gegeben. Ja, der Herrnhuter Ludwig von Zinzendorf mit 4 Jahren. Ja, und es zieht sich durch die Geschichtsschreibung hindurch. Ja, also wir erachten es oftmals irgendwie für, keine Ahnung, als störend oder als was auch immer. Aber es ist wichtig, dass die Kinder früh mit der Gegenwart Gottes und Anbetung und all den Dingen vertraut werden. Ja, deswegen ist uns das wichtig. Ohne zu sagen, dass wir sie durchschleifen wollen. Deswegen gibt es natürlich auch Kindergottesdienst. Aber der Punkt ist, ja, Mutter Teresa hat eben auch früh schon diesen Ruf Gottes auf ihrem Leben gespürt. Und im Alter von 18 Jahren beschloss sie, nach Irland zu gehen, um eine Nonne zu werden. Sie wollte sich vorbereiten, so hat man das damals gemacht, um in die Mission zu gehen. Es war ihr großer Wunsch, in die Mission zu gehen. Und dort, während sie dort in diesem Kloster in Irland studierte, war sie extrem beeindruckt von einer katholischen Heiligen, einer Persönlichkeit, die ihr Leben maßgeblich geprägt hat und deren Namen sie angenommen hat. Die Mutter Teresa heißt eigentlich gar nicht Teresa, sondern sie kommt aus Mazedonien. Sie hat einen ganz anderen Namen, den ich nicht aussprechen kann, weil er, naja, egal. Auf jeden Fall heißt sie gar nicht so, sondern sie hat ganz bewusst den Namen dieser Heiligen angenommen. Und zwar ist es Thérèse de Lisieux, eine Französin. Und sie war so beeindruckt von ihr, dass sie gesagt hat, sie möchte ihrem Vorbild folgen und nimmt ihren Namen an. Wer war also diese Thérèse de Lisieux? Thérèse de Lisieux war die jüngste Heilige der katholischen Kirche oder ist die jüngste Heilige der katholischen Kirche. Und sie war eine junge Frau, die auch sehr früh einen Ruf Jesu auf ihrem Leben gespürt hat und sehr früh in Mission gehen wollte und sehr früh auch in ein Kloster gegangen ist und hat Geschichten und Gedichte geschrieben und hat sich vorbereitet auf den Ruf Gottes auf ihrem Leben, hat in sehr großer Einfachheit gelebt und hat eine sehr, sehr intime und tiefe Beziehung zu Jesus gehabt. Und dann in diesem Berufungsweg, der so vielversprechend aussah, jemand, der total verliebt ist in Jesus, jemand, der total hingegeben ist und alles aufgegeben hat, seine Familie und alles hinter sich gelassen hat, in dieses Kloster gegangen ist, bekommt sie Tuberkulose und stirbt mit 24 Jahren, ohne jemals Frankreich verlassen zu haben. Warum wird sie heilig gesprochen? Der Papst zu ihrer Lebzeit, er sagt, das ist Thérèse de Lisieux übrigens, der Papst, der zu ihrer Lebzeit Papst war, ich habe den Namen nicht aufgeschrieben, sorry, er sagte sowas über sie wie, das war die größte Ehre meiner Amtszeit, dass diese Frau in meiner Amtszeit leben durfte. Ihr Buch, was sie geschrieben hat, oder was über sie dann, was eine Sammlung ihrer schriftlichen Werke ist, wurde in Frankreich mehr als 50 Millionen Mal verkauft und gelesen und gedruckt. Das ist das am meisten gelesene spirituelle Buch nach der Bibel in französischer Sprache bis heute. Warum? Thérèse de Lisieux mit 24 Jahren in einem Kloster an Tuberkulose gestorben. Und zwar elendig gestorben. Ihr Leidensweg war brutal. Sie ist elendig gestorben. Es wird festgehalten. Es liegt an ihren Gedichten und an ihren Liebesbriefen an Jesus. Man hat nachvollzogen, das haben Autobiografien auch oder Autobiografen auch herausgefunden, dass diese Frau in so einer intimen Beziehung zu Jesus war, dass sie ihr Leiden in dieser Tuberkuloseerkrankung, ihr Leiden als eine tiefe Identifikation mit dem Herrn empfunden hat. Sie hat nie aufgehört zu beten. Menschen haben ihr Gebetsanliegen an ihr Krankenbett herangetragen. Sie hat die gesamte Zeit gebetet. Für sie war ihr Leid tiefgehende, wie gesagt, Identifikation mit ihrem Herrn. Sie hat es als eine Ehre sogar empfunden, für Jesus hoch erhobenen Hauptes durch diese Krankheit durchzugehen. Hat für Menschen gebetet, hat von sich weggeschaut. Ihre letzten Worte waren: Mein Gott, ich liebe dich. Und das zieht sich durch dieses Buch, ja, letztendlich hindurch. Und zigtausende Menschen haben in der damaligen Zeit als Zeitzeugen gesagt, mein Gebetsanliegen wurde erhört. Das ist total spannend. Und ohne, dass diese Frau letztendlich Frankreich verlassen hat oder irgendwie dem Ruf Gottes auf ihrem Leben, ja, so vermeintlich, wie wir es heute so sagen, folgt dem Ruf Gottes auf deinem Leben und so, weißt du, so, geh irgendwo anders hin. Das war, sie war in der Mitte des Rufes Gottes auf ihrem Leben und das inmitten dieses Leides. Das ist mal eine Anti-Heldin zu unserem Zeitgeist, würde ich mal so sagen. Diese Frau ist heilig gesprochen worden als jüngste Heilige der katholischen Kirche und ihr Leben ist für ganz viele Menschen zu einer tiefgehenden, ihre Liebe zu Jesus ist für ganz viele Menschen eine tiefgehende Inspiration geworden, genauso für Mutter Teresa, durch Leid auch hindurchgehen zu können. Und das zeigte letztendlich auch diese tiefe Sehnsucht von Mutter Teresa. Ja, das ist ja oft so, wenn du Biografien liest. Ich weiß nicht, wie dir es geht, ob du schon mal Biografien über Menschen gelesen hast, die Jesus gefolgt sind. Oder so. Bei manchen, da springt so ein Funke über, bei manchen vielleicht nicht so sehr. Aber das ist ein Hinweis darauf, wo du auch irgendwie unterwegs sein wirst oder was Gott vielleicht mit dir fordert. Und so war Mutter Teresa so inspiriert von Therese de Lisieux. Und es zeigt auch Mutter Teresas Herz letztendlich. Es zeigt, dass sie wirklich, und das sagt ein anderer Autobiograf, der über Mutter Teresa geschrieben hat, er sagte, weißt du was, Mutter Teresa war ein Mädchen, das einfach in Jesus verliebt war, bis zu ihrem Lebensende. Und das ist das, was man über sie gesagt hat. Und man könnte auch über sie sagen, sie hat diese riesige Missionsorganisation aufgebaut mit 133 Ländern operiert, über 4.500 katholische Nonnen mit beinhaltet und so weiter, die ganzen Fakten, denn was sie denn alles getan hat. Aber das, was man über sie sagt am Ende ihres Lebens ist, hey, sie war jemand, der Jesus wirklich geliebt hat. Und irgendwie hat sie dadurch das Vermächtnis von Therese und diesen Traum, den Jesus Therese de Lisieux gegeben hat, ausgelebt und umgesetzt. Was war das Geheimnis von Mutter Teresa? Ich glaube, es war genau diese Liebe zu Jesus. Ja, und das ist das, was am Ende zählt. Mutter Teresa hat meistens nicht mehr als 4 Stunden pro Nacht geschlafen und sie lebte bis an ihr Lebensende wie die Menschen oder ganz ähnlich wie die Menschen, denen sie gedient hat. Und sie blieb ihrem Gelübde treu. Ja, ihr Geheimnis letztendlich war diese Liebe zu Jesus. Und das finde ich irgendwie spannend. Ja, und meine Frage an uns ist auch so, was tun wir, wenn wir verliebt sind? Wenn wir verliebt sind, ja, dann tun wir irgendwie irrationale Dinge. Wenn wir verliebt sind, dann tun wir alles, nicht um Menschen oder um alle Menschen zu beeindrucken, sondern für uns zählt nur derjenige, den wir lieben. Ja, irgendwie, kennst du das, wenn du verliebt bist, dann sind ganz viele Menschen in einem Raum, ja, kennst du das? Aber du hast nur Blicke für diese eine Person. Und du blendest die anderen auf einmal alle weg. So ist das, wenn man verliebt ist. Dann ist es dir auch irgendwie egal, was andere über dich denken, auch wenn das vielleicht dumm aussehen mag. Du folgst einfach den Impulsen deines Herzens. Und weißt du, was krass ist? Wenn du verliebt bist, das ist ein richtig spannender Punkt. Wenn du verliebt bist, dann zählt der Preis gar nicht mehr so viel, den du zahlst. Dann ist der Schmerz, den du vielleicht empfindest, ja, für, oder das Opfer, das du bringst, das ist gar nicht mehr so ausschlaggebend, oder? Sondern es geht um den, den du liebst. Das finde ich sehr spannend. Ich glaube, Mutter Teresa und Thérèse de Lisieux, die waren so ein bisschen, jetzt kommt so der Brückenschlag, so ein bisschen wie Maria von Bethanien in den Evangelien. Ich glaube, Maria von Bethanien war einfach eine junge Frau, die in Jesus verliebt war. Und damit meine ich nicht eine romantische Liebe, die ihr manchmal angedichtet wird, sondern die einfach Jesus angebetet hat, die ihn verehrt hat, die in ihn als ihren Gott verliebt war, weil sie eine Offenbarung von ihm hatte und deswegen alles an ihn verschenkte. Und so war das in Mutter Thereses Leben der Fall. Und so war die Haltung von Thérèse de Lisieux. Und wisst ihr, wenn man jetzt so diese Geschichte aus Matthäus 26 sich anschaut, wie Maria dieses Salböl ausgoss, und wenn wir da jetzt hineinschauen, weil es ist spannend, wenn man sich überlegt, okay, das ist eine sehr, sehr, sehr ausschlaggebende Geschichte. Jesus sagt über sie, hey, das wird überall davon gesprochen werden und so weiter. Spannend zu fragen, so, okay, was ging dem denn voraus? Ja, auch bei Mutter Teresa und bei Thérèse de Lisieux, was ging dem denn voraus? Wenn du Leiter triffst, die irgendwie etwas Großes für Gott getan haben, dann ist es ja sehr, sehr spannend, nicht zu fragen, wow, was machst du gerade für Gott und wie geht das? Das fragen wir häufig, das ist für mich die falsche Frage eigentlich. Sondern die richtige Frage ist vielmehr, hey, was hast du getan vor 10 Jahren, als dich keiner gesehen hat, keiner kannte? Vor 15 Jahren, als dich keiner gesehen hat, keiner kannte. Dann findest du raus, was das Geheimnis ist, warum jemand das so tun kann. Und dann zählt das gar nicht mehr so sehr, was die Person tut. In Marias Fall müssen wir gar nicht so weit zurückschauen, aber das ist auch wahrscheinlich der Intensität dieser 3 Jahre der Lebzeit von Jesus geschuldet und vielleicht auch deswegen ein bisschen ein Muster für uns. Aber Maria saß zu seinen Füßen. Das ist das, was für sie zählte. Entgegen aller kulturellen Gewohnheiten und Auflagen und so weiter. Sondern sie saß zu seinen Füßen. Und ich glaube, das ist wie so ein Muster, das sich durch ihr Leben letztendlich zog. Und deswegen, ich glaube, das war so das Muster, das dann dazu geführt hat, dass sie auch diesen Akt der verschwenderischen Hingabe an Jesus so tun konnte. Und ich möchte es mal wiederholen, ja, was wir für Gott tun, das fließt immer aus unserem Zusammensein mit ihm heraus. Ich sage es nochmal, was du für Gott tust, das fließt immer nur aus deinem Sein mit ihm. Erst kommt das Sein mit Gott, dann kommt das Tun. Gott schaut immer auf unser Herz als allererstes. Das ist ihm das Wichtigste. Gott ist nicht so sehr daran interessiert, was kannst du alles für ihn tun? Er sucht nach Herzen, die ihm zugewandt sind. Und wir denken oftmals in unserer Gesellschaft, komm, lass uns tun, machen, leisten, performen und so weiter und so fort. Und wir verlieren das Sein damit total aus den Augen. Und deswegen für uns auch als Kio, so in dieser Phase, in der wir sind, ich finde es sehr wichtig, darüber nachzudenken miteinander, auch im Sinn von Blue Flame und all dem, was passiert. Wir sind da mit hineingenommen, weil wir auch Teil dieses Hauses sind und Teil und so weiter. Und wisst ihr, jetzt kommt dieser Lobpreisabend, ich finde am Freitag, das war schon eine ganz intensive Zeit, wo es genau darum ging. Es ging nicht darum, dass wir hier irgendwie das Riesenspektakel auf die Beine stellen oder so, sondern es geht darum, dass wir da sind in der Gegenwart Gottes. Und dass wir wiederkommen in die Gegenwart Gottes. und dass wir dann wiederkommen in die Gegenwart Gottes. Versteht ihr? Und dass wir es gewohnt werden, als Gemeinde und Gemeinschaft, als Geschwister einfach vor unseren Herrn zu treten. Ob die Gitarre gestimmt ist oder ob sie nicht gestimmt ist, auch wenn stundenlang geprobt worden ist, habt ihr großartig gemacht. Ja, aber können wir das nehmen als so einen Abend, wo wir einfach Zeit nehmen und sagen, ja, wir nehmen einfach uns Zeit für dafür vor Gott zu sein, zu seinen Füßen zu sitzen. Okay, lass uns jetzt nochmal in die Geschichte einsteigen. Ich möchte sie noch einen Moment nacherzählen und ich habe einige andere Informationen aus anderen Evangelien, die jetzt nicht in diesem Text sind, auch mit hineingepackt und genau, und werde es einfach nochmal uns vor Augen führen, was da eigentlich überhaupt passiert ist. Also Jesus ist zu diesem großen Abendessen eingeladen und ein ehemaliger Aussätziger, der geheilt worden ist, ja, oder den er wahrscheinlich geheilt hat, der gibt dieses Dinner. Und weißt du, ich glaube, die eigentliche Attraktion dieses Abendessens, der ist nämlich auch, da ist Lazarus. Das ist die eigentliche Attraktion. Was war mit Lazarus? Was wissen die Bibelfesten? Das war derjenige, der auferstanden ist. Lazarus, komm heraus. Ja, der war tot. Er war wie viele Tage tot? 3 oder 4? Was? Ich glaube 4, oder? Okay, ja, Bibelquiz hier, ne? Das ist cool. Okay, 4 Tage tot. Also, das ist dieses Dinner. Ja, Lazarus, die Attraktion des Abends. Und interessanterweise, für Maria zählt an diesem ganzen Abend was ganz anderes. Für sie zählte etwas anderes. Sie war natürlich auch da. Maria, wahrscheinlich war Martha da. Ja, Maria und Martha sind die Schwestern von Lazarus. Super. Und weißt du, es ist spannend. Ich glaube, diese ganze Menge, die da bei diesem Dinner war, ja, die konnten sich total begeistern. Wow, Jesus hat den Aussätzigen geheilt. Krass. Oh, und guck mal, Lazarus, da ist er. Lass ihn mal sehen. Ey, der war tot. Erzähl mal, Lazarus, wie war das eigentlich, tot zu sein und so? Hast du schon gerochen? Hast du das noch? Und so, ey, gibt ja 1000 Fragen, die man so jemanden stellen will. Hast du schon das Licht gesehen? Oder wie war es im Himmel? Was auch immer, ja, du ihn fragen willst. Ja, und es ist spannend, weißt du, weil die Leute sind total begeistert über das, was Jesus tun kann. Und es ist so interessant, ja. Wer von euch mag Menschen, die nur daran interessiert sind, was du für sie tun kannst? Ja, es ist ein bisschen unangenehm manchmal, ne? Sondern wir mögen Menschen, die an uns selber interessiert sind, die einfach da sind wegen uns, weil wir da sind. Ja, und ich glaube, so ist Maria an diesem Abend eine der wahrscheinlich der wenigen Personen, inklusive der Jünger, ja, oder genau, exklusive der Jünger besser gesagt, die einfach sagen, hey, ich bin hier, weil ich bin hier wegen Jesus. Und dann steht sie auf bei diesem Abendessen und nimmt ein sehr teures Öl. Und das ist ein Nardenöl aus Indien. Ich möchte kurz einmal einen Exkurs wagen, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, aber um das in Kontext zu setzen, das war ungefähr so viel wert wie ein Jahresgehalt. Ich habe mal geguckt, was so ein deutsches, ja, bürgerliches Jahresgehalt sind. So, weißt du, stell dir mal vor, ja, da nimmt jemand eine Flasche Wein, ich war mal bei Harrods in London, ne, das ist so ein Einkaufszentrum, da gibt es so richtig verrückte Luxusartikel. Da kannst du eine Flasche Wein für 50.000 Euro kaufen. Ne? Ja, so ein Wein für 50.000 Euro. 50.000 Euro ist so um und bei, das ist ein deutsches durchschnittliches Jahresgehalt. Ja? So, und dann nimmst du so eine Flasche Wein und kaufst sie. Und mit dieser Flasche Wein, das ist jetzt nicht ganz ein bisschen weit hergeholt, ja, aber die so viel wert ist wie alles Geld, was ein normaler Deutscher im Jahr verdienen wird. Und dann nimmst du diesen Wein und, keine Ahnung, machst damit irgendwas. Irgendwas Verrücktes. Trinkst den aus an einem Abend oder wäscht damit die Füße oder benutzt den als Salbe oder was auch immer. Aber weißt du, so um das mal nur kurz vor Augen zu führen, aber dieses Nardenöl, das stand noch viel mehr als so eine blöde Flasche Wein von Harrods. Ja, dieses Nardenöl, das stand eben für so ein Jahresgehalt, aber es stand auch dafür, weißt du, wahrscheinlich war die Familie von Martha und Maria und Lazarus, es waren wahrscheinlich Händler. Es kann gut sein, dass das Salbenmischer waren. Das stand dafür, das war, du weißt, dieses Öl, das ist so intensiv, das war vielleicht die Grundlage für andere Öle. Das war die Grundlage für ihre Arbeit. Das war möglicherweise das Erbe, das Maria bekommen hat, das man ihr gegeben hat. Und sagt, hey, verwahr das gut, damit kannst du dir dein eigenes Business aufbauen, basierend auf dem, was du im Haus gelernt hast. Das war ihr Erbe, das war ihre familiäre Identität, das war, da lag, das war nicht nur Wert, da stand ganz viel drin. Und sie nimmt dieses Öl, was für sie, für ihre Familie, für ihre Tradition, für ihre Zukunft, für ihre Vergangenheit, für ihre Identität stand. Und sie nimmt das, ja, die Grundlage und Sicherheit eigentlich für ein gutes Leben. Dafür steht dieses Öl. Herods, vergiss das. Das ist ein schlechtes Beispiel. Ja, aber dafür steht es eigentlich. Ja, und dann nimmt sie das, geht zu Jesus, blendet alle aus, die um sie herum sind, die alle da waren wegen Lazarus möglicherweise und wegen dem geheilten Aussätzigen, und dann gießt sie das über seinen Kopf aus. Ja? Und salbt ihn damit, so wie man das zur alttestamentlichen Zeit gemacht hat. Und ich kann mir vorstellen, wie auf einmal alle anderen Gäste etwas verlegen sind. Und in anderen Evangelien wird von ihr gesprochen, dass sie auch mit ihren Haaren die Füße getrocknet hat. Ja. Und sie demütigt sich da vor Jesus. Und auf einmal ist es das Denner still. Und alle gucken sich an, schauen sich um. Dieser Duft des Öls ist so intensiv, es füllt dieses ganze Haus. Keiner kann wahrscheinlich mehr so sich auf sein Gespräch einlassen oder so, sondern alle Augen sind bei ihr. Und alle sind etwas verlegen. Und dann vielleicht ein paar Momente später fängt das Gemurmel an. Hey, hast du gesehen, was sie gemacht hat? Hey, das war so teuer. Ey, was macht sie denn jetzt in Zukunft? Wie kann es denn weitergehen? Hey, hätte sie das nicht den Armen geben sollen? Ist das nicht Verschwendung? Das ist genau das, was die Jünger gedacht haben. Hey, wenn sie schon so ein Opfer bringen will, ja, dann hätte sie es ja mal verkaufen können in Jesu Namen. Und dann hätte sie es den Armen geben können. Da hätten alle mehr von gehabt. Und Jesus, er genießt das still für einen Moment. So mag ich mir das vorstellen. Und spürt dann das Gemurmel. Und dann sagt er, hey, wisst ihr was? Das war ein zu tiefer Akt der Anbetung, der Liebe von Maria. Und sie hat mich, ohne es dabei zu wissen, auf mein Begräbnis vorbereitet. Oder vielleicht wusste sie es auch. Weil sie wusste, wer Jesus war. Und dann sagt er, die Armen werdet ihr immer da haben. Die werdet ihr immer um euch herum haben. Aber über diesen Akt der Liebe wird überall gesprochen werden, wo das Evangelium gepredigt wird. So nach dem Motto, versteht mal, denkt mal darüber nach, was diese Frau da gerade getan hat. Lass uns darüber nachdenken, was das bedeutet. Lass uns mal darüber nachdenken, was diese Geschichte bedeutet. Wenn Jesus diesem verschwenderischen Akt der Liebe so eine Bedeutung zumisst, dann ist es für uns bedeutsam und wichtig, darüber nachzudenken, was ist das? Was ist das? Was ist da genau passiert? Und ich möchte mit dem Gedanken, diesen Gedanken mitgeben, weißt du was? Knapp daneben ist auch vorbei. Wie bei den Jüngern und bei all den anderen in diesem Haus, die da angefangen haben zu murmeln. Weißt du, die Jünger, man könnte ja meinen, ne, auf den ersten Blick klingt der Vorschlag ja total gut. Der klingt ja so, oh wow, ja, habt ihr gut überlegt? Ja, na klar, das Öl hätte man verkaufen können. Ey, 50.000 Euro, weißt du, wie vielen Menschen man damit hätte helfen können? Das hätte richtig Sinn gemacht, anstelle das jetzt hier über Jesus auszugießen. Gut geplant, ja, das ist nicht keine Verschwendung, weißt du, und gut durchdacht, aber völlig am Herzen Jesu vorbei. Und ich glaube, weißt du, man kann jeden Sonntag hier in die Kirche kommen oder in eine andere. Man kann jeden Sonntag jahrelang da sitzen, aber man kann irgendwie sein Ding da drin machen Und man kann das Herz von Jesus verfehlen. Spannend. Das sehen wir bei Blue Flame Training, haben wir ganz vieles davon erlebt. Menschen, die uns berichten, sagen, hey, wir haben so viele Jahre in Gemeinde verbracht, aber darüber, über Leben im Geist, über die neue Identität, über diese bedingungslose Liebe Gottes, haben wir noch nie etwas gehört. Weißt du, man kann sogar Jesus dienen, so wie die Jünger auch. Und sagen, hey, wir sind für dich unterwegs und wir tun Gutes in deinem Namen und vielleicht verwenden wir Ressourcen zielorientiert und setzen das Label Jesus da drauf, aber wir verpassen das Herz dessen eigentlich total. Wir sind ihm nicht persönlich nahe. Ich glaube, die Jünger, die haben immer noch irgendwie gedacht, sie können Jesus durch ihre Taten beeindrucken. Und sie können ihn irgendwie dadurch beeindrucken, ja, wie gut sie durchdacht unterwegs gewesen sind und wie man das Maximum rausholen kann und so weiter und so fort. Und es ist für uns echt ein Spiegel auch, wenn wir darüber nachdenken. Frag dich mal, deswegen habe ich das so ausformuliert. Stell dir vor, du wärst in diesem Haus gewesen. Was hättest du gedacht? Wärst du peinlich berührt gewesen? Hättest du auch gedacht, oh meine Güte, 50.000 Euro fließen da an Jesus Bart runter und tropfen auf den Boden. Alter, was macht die Frau? Was hättest du gedacht? Ist wirklich eine Frage. Stell dir das vor, du bist in diesem Haus. Was hättest du gedacht? Hättest du gedacht, oh, man hätte das, weißt du, was wäre deine Reaktion gewesen? Und weißt du, ich glaube, weißt du, die angemessene Reaktion wäre gewesen, Maria und Jesus und diesen Moment als eine Inspiration für Anbetung zu nehmen. Und zu sagen, wow, guck dir das an. Wahrscheinlich tief bewegt zu sein von diesem Moment. Weil man weiß, wer Jesus ist. Man kennt sein Herz und das war Maria. Ich glaube, dadurch, dass sie gelernt hat, ihm zuzuhören, kannte sie sein Herz. Sie wusste, sie hat gesehen mit offenen Augen. Sie konnte sehen, wer Jesus ist. Er ist Herr, er ist Messias. Wahrscheinlich hat sie das geahnt, dass er leiden würde. Vielleicht hat sie es nicht bewusst gemacht als Salbung für sein Begräbnis, aber das war das, was sie getan hat. Sie hat verstanden, wo er unterwegs war. Und ich glaube, die angemessene Reaktion in diesem Haus wäre Ehrfurcht gewesen. Und Anbetung und nicht Gemurmel. Und was hätten wir da noch rausholen können? Versteht ihr? Und ich glaube, Jesus sehnt sich nach einer Gemeinde, ja, in diesem Haus, die nicht sagt, ey, lass uns mal noch mehr für Jesus machen und lass uns mal noch mehr da draußen das Geld verteilen und lass uns mal noch mehr irgendwie Projektplanung an den Start bringen und lass uns mal gucken, wie wir das Maximum rausholen können, sondern er sehnt sich nach einer Gemeinde, die so wie Maria ist und die das voller Ehrfurcht mitträgt und in diese Anbetung einsteigt. Das wäre die angemessene Reaktion gewesen, weil sie Jesus kennt. Ich glaube, und das ist der zweite Gedanke, den ich uns mitgeben möchte, diese Liebe zu Jesus, von der wir es auch heute die ganze Zeit hatten, die ist das Herzstück des Evangeliums. Das ist, worum es Gott die ganze Zeit eigentlich ging. Und vielleicht hast du dich auch gefragt, wie meint Jesus das? Wenn er sagt, überall, wo das Evangelium gepredigt wird, wird man von dieser Frau sprechen. Dann hast du dich vielleicht auch gefragt, hä, was heißt denn das? Und dann vielleicht stellst du dir vielleicht vor, also ich war jetzt schon auf ein paar Missionsreisen, ich habe immer mal wieder so auch so irgendwo, weißt du, da irgendwo in Indien in so einer Hütte, ja, mit einem Team zusammen, alle waren eingepfercht in dieser Hütte, ja, und dann kommt da das ganze Dorf zusammen und draußen stehen noch Leute und dann fängst du an, das Evangelium zu predigen. Habe ich nicht von Maria gesprochen, sondern habe vom Evangelium gesprochen. Jesus ist gekommen, er ist der Sohn Gottes, er ist das Lamm, er ist schuldlos ans Kreuz gegangen, ist auferstanden von den Toten und man benutzt Geschichten, aber Maria kam dann jetzt nicht drin vor. Was meint Jesus damit? Habt ihr euch vielleicht auch schon gefragt? Und ich glaube, ist mein Take darauf, das ist Jesus meinte, ja, davon wird überall gesprochen, weil das ist das, was das Evangelium produziert. Das Evangelium produziert Marias, diese Einstellung von Maria ganz automatisch, wenn du das Evangelium, eine Offenbarung davon hast, dann kannst du gar nicht anders, als diese Haltung der Maria zu haben. Wenn du diese Gnade Gottes, diese unverdiente Gnade Gottes für dich siehst und erlebst. Maria, wahrscheinlich hätte sie noch viel mehr gegeben, weil sie wusste, was Jesus für sie tun würde. Oder sie hat es geahnt. Und so ist diese Haltung der Maria das, was das Evangelium überall auf der Welt produzieren wird. Ein Volk für Gott, das gewonnen worden ist durch das Evangelium und das Jesus liebt, so wie Maria. Und weißt du was? Diese Liebe zu Jesus, wenn du sie siehst in einem Menschen, das ist wie ein Duft. Ich mag das Bild davon, dass der Duft des Öls das Haus erfüllte. Ich glaube wirklich, es wurde schmucksmäuschenstill in diesem Haus. Nicht, also es hat vielleicht begonnen, vielleicht hat es nicht jeder sofort gesehen, weil der Fokus ganz woanders war. Aber irgendwann haben die Leute angefangen zu riechen. Das muss enorm intensiv gewesen sein. Und dieser Duft der verschwenderischen Liebe Marias füllte dieses Haus. Und ich weiß nicht, ob du Menschen kennst, das hat wie ein Duft, wenn Menschen Jesus lieben. Ich weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist. Sieht ganz unterschiedlich aus, weil Menschen ganz, ganz unterschiedlich sind. Es fühlt sich auch ganz unterschiedlich an. Ja? Aber es ist ein Duft, der ausgeht von Menschen, die Jesus lieben. Es geht automatisch zu anderen Menschen. Es kann automatisch eine Atmosphäre beeinflussen, wenn Menschen da sind, die Jesus lieben. Wie schön wäre das, wenn unsere Gemeinde so eine Gemeinde wäre, die danach duftet. Nach der Liebe. Ja, weißt du, nicht nur Liebe zueinander auf seelischer Ebene, sondern eine Liebe zu Jesus. Weil das wird niemals nur dabei bleiben. Es ist automatisch, dass es zu Menschen geht. Aber darum geht es nicht als erstes. Es geht um diese Liebe zu Jesus. Und davon wird man überall sprechen. Und wisst ihr, für diese Liebe zu Jesus, weißt du, das habe ich ja am Anfang auch gesagt, was tun Liebende? Liebende, denen ist kein Preis zu teuer. Und ich glaube, manchmal singen wir unsere Lieder so, und wir lieben das auch, Lieder zu singen und Lobpreis zu machen. Aber weißt du, wahre Anbetung kostet eigentlich einen Preis. Und wahre Anbetung ist gar nicht so sehr Emotion. Obwohl Emotionen gut sind, wir mögen das auch. Es darf auch emotional sein. Aber weißt du, wahre Anbetung beginnt da, wo wir bereit sind, auch einen Preis zu zahlen. Vielleicht in schlechten Zeiten Gott anzubeten, sich dafür zu entscheiden. Es gibt sicherlich ganz viele verschiedene Beispiele, wie man das ausführen kann. Aber im Alten Testament gibt es immer wieder diesen Hinweis dazu, hey, wenn du ein Opfer bringst, dann bring nicht das verkrüppelte Tier oder das, weißt du, sondern bring das Beste, was du hast. Das, was du sonst teuer hättest verkaufen können. Oder was deiner Familie besonders gut getan hätte. Und deswegen ist das, was Maria macht, das ist Liebe zu Jesus, aber es ist auch Anbetung, tiefe Anbetung, die sie alles kostet in dem Moment. Liebe zu Jesus führt automatisch zu dieser Art der Anbetung, ihr Lieben. Und ich glaube, das riecht man. Ich glaube, das riecht man, wenn Menschen bereit sind, einen Preis zu bezahlen. Wenn Familien bereit sind, einen Preis zu zahlen für Jesus, für das Lamm, ja, dem Ruf zu folgen, dorthin zu gehen, inmitten von Leid den Fokus trotzdem richtig zu setzen und so weiter und so fort. Schau mal dein Leben an und deine Situation an. Und frag dich, was würdest du, weißt du, wie sieht Liebe zu Jesus jetzt aus? Und das ist auch das, was Jesus so angedeutet hat, ja. Ich mag das Bild sehr gerne. Als Jesus am Kreuz hing, weißt du, da dieses Öl roch ja sehr intensiv. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Moment, das ist ja kurz vor der Passion auch, Jesus war schon wieder auf dem Weg Richtung Jerusalem. Bethanien ist ganz in der Nähe von Jerusalem. Sehr wahrscheinlich wird so ein intensives Öl, das du ausgießt über jemanden, das wirst du nicht so schnell zur damaligen Zeit weggewaschen bekommen. Vielleicht willst du es auch gar nicht. Es war wie ein Parfum. Und Jesus, als er dort am Kreuz hing, normalerweise ist der Geruch, der an so einem Ort des Todes herrscht, ja, geprägt von Exkrementen, weil das passiert, wenn man am Kreuz ist, und von Blut, das in der Sonne getrocknet ist, von Schweiß, das riecht nach Tod. Aber Jesus, der hing an diesem Kreuz und er roch nicht, ich glaube, das ist meine Vorstellung, ich glaube nicht, dass er Tod und Verwesung und Schmerz roch, sondern weißt du was, er roch die ganze Zeit dieses Öl und diese Hingabe und diese Anbetung und diese Liebe. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach vielleicht sogar in dieser schweren Stunde für ihn eine Ermutigung war, weil er wusste, dieser Geruch, der wird bleiben. Und das ist der Geruch, der sich in seinem Volk ausbreitet. Das ist der Lohn des Lammes, ihr Lieben. Das ist der Lohn des Lammes. Und Jesus durfte das schon am Kreuz, inmitten von seinem Leid, riechen. Bist du so ein Mensch, die Jesus so liebt, die eine Offenbarung über dieses Lamm hatte? Duftest du nach dieser Liebe zu ihm? Dieser süßen, schönen, duftenden Liebe nach Jesus, zu Jesus. Es dient Jesus Herz einfach. Und es ist der Lohn für seine Leiden. Ich glaube, durch die Zeiten hindurch, gab es immer wieder diese Marias und diese Thérèse de Lisieux und diese Mutter Theresas. Und in unserer Zeit ist die Frage, wer von uns wird es sein oder sind wir das, die diesen Platz einnehmen, der Liebenden vor dem Lamm? Wirst du Zeit nehmen, um Jesus Herz kennenzulernen, um zu seinen Füßen zu sitzen? Weißt du, und ich lasse den letzten Punkt, den letzten Gedanken jetzt weg, aber ich nenne ihn nur kurz, weil Liebe wird dich befähigen, dann auch große Dinge für Jesus zu tun. Aber das ist gar nicht so wichtig. Weißt du, Thérèse de Lisieux, die saß nur in ihrem Kloster, aber sie hatte dieses Herz und Gott hat es einfach benutzt, um jemanden wie Mutter Teresa hervorzubringen. Es kommt gar nicht so sehr darauf an, was du für Jesus tun kannst, sondern was für ein Herz du ihm gegenüber hast. Werden wir so eine verschwenderische Liebe haben? Wirst du so eine verschwenderische Liebe haben gegenüber Jesus, dem Lamm, Wirst du bereit sein, zu gehen? Ich glaube, verschwenderische Liebe hat etwas damit zu tun, dass wir auch dieses von diesem Blankoblatt Papier, diese Verfügbarkeit für Jesus zu haben, das hat etwas damit zu tun. Es hat etwas damit, diese Haltung zu tun, zu sagen, Jesus, ich liebe dich, ich gebe dir einfach einen Blankoscheck, egal wo du mich hinrufst, egal was auf mich war. Und wenn ich, weißt du, und wenn ich nur in diesem Kloster sitze und an Tuberkulose sterbe, ich möchte für dich leben, von ganzem Herzen. Und meines Lebens Sinn ist, dich zu lieben. Und wenn ich etwas tun darf für dich, dann tue ich das gerne, egal was. Werden wir so eine Gemeinde sein? Die diesen Duft der Liebe zu Jesus, diesen verschwenderische Liebe, ausstrahlt.